Die beiden silbernen Zahlen verraten es, dass wir uns noch in der Reihe, Predigtreihe zu den 10 Geboten befinden. Die 10 Gebote als 10 Wegweiser oder Straßenlaternen auf dem Weg des Lebens in der Freiheit, die uns Unterstützung geben sollen und die uns dabei helfen sollen, in der Freiheit zurechtzukommen, so wie sie ursprünglich ja für das Volk Israel gedacht waren, die Freiheit gar nicht kannten und die erstmal Hilfestellung brauchten dabei. Wie geht man eigentlich mit Freiheit um, nachdem man in der Sklaverei gelebt hat? Wir sind in der Mitte angekommen, beim 5. Gebot. Töte nicht. 2 Worte. Damit ist doch eigentlich schon alles gesagt, oder? 2 Worte, wenige Silben, die zusammenfassen, was in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte so formuliert wurde. Jeder Mensch hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. Oder anders ausgedrückt, in einer zivilisierten Gesellschaft hat nicht der Stärkere Recht, sondern das Recht auf physische und psychische Unversehrtheit. Denn ein Mensch kann ja nur wirklich frei sein, wenn er nicht ständig um sein Leben Angst haben muss. Angst haben muss, dass irgendwas passiert, von außen her auf ihn eintrifft und das ihn dann unfrei macht. Damals, als erstes, als die Israeliten die Worte bekommen haben, haben sie diesen Satz nicht sofort verallgemeinert. Das kleine Wort im Hebräischen, Rasach, das im Originaltext für Töten steht, betont vor allem das brutale und hinterlistige Ermorden eines anderen, eines Mitbürgers, einer Mitbürgerin. Also eine absichtsvolle Vernichtung einer Existenz, eines Lebens. Kriegerische Handlung, Notwehr oder Selbstmord, Selbsttötung sind gar nicht im Blick bei diesem Wort. Es geht dabei um 2 Menschen, von denen der eine dem anderen nach dem Leben trachtet. Und das ist ja schon interessant und spannend genug. Aber es geht dann doch wieder nicht nur um 2 Menschen miteinander, sondern um das Zwischenmenschliche allgemein, nämlich den Schutz des Lebens, das Leben an sich zu fördern. Denn Gott stellt sich in den 10 Geboten selber vor als Befreier und der die Freiheit garantiert und denen, die ihm glauben, Lebensrecht garantiert. Und wer dieses Lebensrecht, dadurch, dass er meint, es anderen nehmen zu können, in Frage stellt, stellt damit ja also auch Gott in Frage. Gott wünscht sich ja dauerhaft befreite und erlöste Menschen. Und jeder Mensch, auf den ein Anschlag verübt wird, auf das Dasein, ist eben halt auch ein Anschlag auf die Freiheit. Wer das Leben achtet, der achtet auch die Freiheit des anderen. Freiheit des Lebens, das wir alle haben. Das Problematische an diesem sehr kurzen Gebot ist aber, dass ganz oft Menschen es lesen und denken, 5. Gebot, abgehakt, habe ich noch nie gemacht. Ich habe noch nie jemanden getötet, gilt für mich also nicht. Ich glaube, dass das ein schneller und vielleicht auch verhängnisvoller Trugschluss manchmal ist. Denn es geht ja nicht nur darum, dass ich Hand an jemanden lege. Im Neuen Testament auch weist Jesus schon darauf hin, dass es weit mehr ist, als jemanden mit Fäusten, mit Waffen oder sonstigen Mitteln umzubringen. Sondern dass es auch durch üble Nachrede geschehen kann, dass man jemanden beschädigt, psychische Gewalt und viele andere Möglichkeiten. Es geht nicht nur ums Physische, sondern auch ums Psychische. Jedes persönliche Handeln, das das Leben eines anderen massiv einschränkt, ist damit gemeint. Dass wir als Menschen einen Tod sterben müssen, der manchmal eben nicht der existenzielle Tod ist, der am Ende des Lebens kommt, sondern schon im laufenden Leben manchmal sterben. Im Alten Testament wird das schon beschrieben. Im Psalm 88 schreibt ein Mensch: Ich bin dem Tod schon näher als dem Leben. Es geht mir wie den Toten. Und dieses Gefühl, dass in einem Menschen, der eigentlich ja lebendig ist, etwas sterben kann, das kennen wir heute auch noch. Ich fühle mich wie tot. Ich habe meine Träume begraben. In solchen Sätzen kommt das zum Ausdruck. Und dass jemand so weit kommt, um das sagen zu müssen, ist nicht selten die Schuld anderer Menschen, die durch Verachtung oder Konkurrenzkampf, Verleumdung, Neid oder Egoismus das Leben eines anderen auch zerstören und kaputt machen können. Der Jakobusbrief beschreibt es noch ein wenig schärfer. Unsere Zunge, so klein sie auch ist, so groß ist ihre Wirkung. Sie kann uns und unser Leben vergiften. Mit unserer Zunge loben wir Gott, unseren Herrn und Vater, und mit derselben Zunge verfluchen wir unsere Mitmenschen, die doch nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Das bedeutet also, wenn es bei dem Gebot um mehr als das Töten eines Menschen im physischen Sinne, sondern auch im psychischen Sinne geht, dann heißt das, dass wir uns auch fragen müssen, dass es für uns alle gilt, wo wir vielleicht mit unserem Leben die Freiheit eines anderen beschränken, ihm ein Stück des Lebens berauben, dadurch, dass wir ihm die Freiheit nehmen. Und eigentlich möchte Gott doch ja, Hoffnung machen, ermutigen, die Grundeinstellung von uns immer wieder zu überprüfen, ob du ein Mensch bist, der anderen dazu verhilft, frei zu leben. Oder nehme ich in Kauf, dass ich mit meinem Leben das Leben anderer durch mein Verhalten, durch mein Reden, meine Taten, dass ein anderer dadurch Schaden nimmt, vielleicht unterdrückt wird, ausgegrenzt, ihm ein Stück des Lebens genommen wird. Jetzt habe ich euch den Text hier vorenthalten. In der ersten Predigt zu den 10 Geboten hatte ich gesagt, dass die 10 Geboten die Konsequenz der Freiheit sind. In diesem Sinne kann man eben auch das 5. Gebot übersetzen, nämlich, wenn man innerlich frei ist, dann wirst du nicht töten. Beziehungsweise, wenn du dein eigenes Leben in Freiheit so sehr liebst, dann wirst du auch immer darauf achten, die Freiheit des Lebens eines anderen nicht zu zerstören. Regiert in dir ein liebevolles Ja zum Leben oder nicht? Liebe ich mich selbst zunächst einmal, was ja auch wichtig ist? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Oder wie Eckhard von Hirschhausen etwas augenzwinkernd geschrieben hat, liebe dich selbst, dann können andere dich gern haben. Bin ich grundsätzlich dem Leben zugewandt oder zerstöre ich, töte ich Leben? Das alles steckt in diesen 2 kleinen Worten des 5. Gebotes. Das 6. Gebot. Dieses Gebot ist ja eins der viel zitierten in allen möglichen Kontexten. Besonders auch in Bezug gerade auf junge Leute wird es ja auch gerne angenommen. Aber zunächst einmal müssen wir zurückgehen, zerstöre die Ehe nicht. Was war denn damals die Vorstellung überhaupt von Ehe? Im Volk Israel war damals die Vielehe noch verbreitet. Ein Mann durfte mehrere Frauen haben. Selbstverständlich ging das nicht umgekehrt. Eine Frau und mehrere Männer war natürlich verboten. Also, ein bisschen lax gesagt. Deswegen kann es hier zunächst einmal nicht um monogame Treue gehen, denn die Situation war ja schon die, ein Mann, viele Frauen. Wie soll das funktionieren? Darüber hinaus, wenn man in das Recht der damaligen Zeit guckt, waren Frauen Objekte, die dem Mann gehörten. Und Frauen waren Besitz. Und es galt offiziell nicht als Ehebruch, zur Zeit der 10 Gebote, wenn ein verheirateter Mann mit einer unverheirateten Frau schlief. Wäre nicht unter das Gebot gefallen, jedenfalls juristisch nicht. Denn die Begründung ist, es kam dabei kein Mann zu Schaden. Und wenn eine verheiratete Frau mit einem verheirateten Mann schlief, dann brach formal gesehen nur sie die Ehe, er nicht. Besser gesagt, er schon, aber nicht seine eigene, sondern ihre. Also, denn er hat ja dem Mann etwas genommen, dessen Frau er sich genommen hatte. Vielleicht etwas kompliziert, aber leicht zu erklären. Denn in dieser Kultur der damaligen Zeit war es unheimlich wichtig, familienorientiert zu handeln. Sicherzugehen, dass die Nachkommen auch wirklich offiziell vom Vater stammten und nicht zu außerehelichen Kindern führten, die dann zu falschen Erben wurden. Zunächst einmal wollte auch mit diesem Gebot Gott eine Rechtssicherheit herstellen. Aber natürlich nicht nur. Das Alte Testament kennt eine ganze Fülle sinnlicher Vorstellungen von Liebe und von Sexualität, die weit über die rechtliche Familienehre hinausgehen. Das Hohelied der Liebe zum Beispiel, wenn ihr das mal lest, wie welche schönen Texte da drin stehen, wo ein Mann und eine Frau, ja, umeinander werben, sich einander gegenseitig beschreiben und dann zueinander finden. Meinem Freund steht da zum Beispiel, gehöre ich, und nach mir steht sein Verlangen. Komm, lass uns aufs Feld gehen und unter den Blumen die Nacht miteinander verbringen. Das wird da so beschrieben. Und im Hebräischen ist ja für miteinander schlafen eine Umschreibung des Öfteren zu finden, die voller Poesie steckt. Sie erkannten einander. Wenn also eine Frau mit einem Mann intim wird und ihre Sexualität ausleben, dann hoffentlich, so sagt es ja diese Umschreibung des Begriffs, weil sie einander mit liebenden Augen anschauen, weil sie einander erkennen und weil sie so nah miteinander verbunden sind, dass sie Dinge in dem anderen sehen, die sonst niemand sieht, die so miteinander sie verbinden, was kein anderer sehen kann. Seelische Nähe könnte man dazu sagen, nicht nur körperliche, sondern hier geht beides zusammen. Das gehört dazu, das ist das Wichtige daran. Und viele Propheten im Alten Testament vergleichen deshalb auch die Beziehung von Gott und seinem Volk immer wieder mit der Ehe. Himmel und Erde sind wie Braut und Gott. So wie ein glückliches Ehepaar zusammengehört, so gehören auch Gott und seine Menschen zusammen. Was die beiden ausmacht, macht auch Gott und die Beziehung zu seinen Menschen aus. Und wenn die Menschen diese intime Beziehung in Frage stellen, dann benutzen auch die Propheten gern das Wort des Fremdgehens bzw. Ehebrechens. Ein Mensch bricht die eheliche Beziehung zu seinem Schöpfer, wo eben das Vertrauen gebrochen wird, wo die Nähe nicht mehr da ist, wo die Nähe bewusst verraten oder zerstört wird. Vor diesem Hintergrund ist dieses Gebot noch viel weitreichender, die eine Beziehung darstellen soll zwischen Gott und seinen Menschen, zwischen Mann und Frau. Es gilt also mehr als nur um Ehen, sondern um Beziehung allgemein in diesem Gebot. Ein Aufruf dazu, dass Gott sagt, für die Freiheit braucht es verlässliche und vertrauensvolle Beziehungen. Die müsst ihr aufbauen, damit Freiheit gelingen kann. Positiv gesagt, Was trägt dazu bei, dass Beziehungen so gestaltet werden, dass sie dauerhaft und tragfähig sind? Und wenn eine Ehe zerbricht oder wenn jemand mit Gott bricht, dann ist das meist schon vorher irgendwo auf dem Weg passiert, dass das Vertrauen zerbrochen ist, dass die Verlässlichkeit einen Knacks bekommen hat, wodurch auch immer. Meistens, dass man nicht mehr glauben kann, dass der andere etwas Gutes für mich will. Das sagen ja auch manche, die sagen, ich will mit Gott nichts mehr zu tun haben, weil ich dieses oder jenes erlebt habe. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass er was Gutes für mich im Sinn hat, wenn er dieses oder jenes zulässt. Und bei vielen Ehen ist das ja auch so, dass das eigentlich dahinter steckt. Ich habe nicht mehr das Gefühl, dass er oder sie etwas Gutes für mich im Sinn hat. Ein gestörtes Vertrauen zweifelt an den guten Willen des anderen. Dabei sagt uns dieses Gebot ja, dass diese vertrauensvollen Beziehungen denn so wichtig sind, einer der größten Schätze. Und deshalb ist auch das sechste Gebot so wichtig auf dem Weg der Freiheit, damit alle menschlichen Beziehungen sich daran messen lassen sollen, die partnerschaftliche, aber auch die mit Kollegen, die mit den Nachbarn, dass man da so miteinander umgeht, dass es eine Vertrauensbasis gibt, damit eben nicht alles den Bach runtergeht, wenn eben das Vertrauen zerbrochen wird. Und wie in jedem der 10 Gebote steht hier immer die Freiheit im Hintergrund. Vertrauen und Treue sind wichtige Bestandteile für ein Leben in Freiheit. Denn wer weiß, dass man sich auf seine eigenen Liebsten nicht verlassen kann, wer kann sich dann noch frei fühlen, wenn man da das Vertrauen schon nicht mehr hat? Zerstöre die Ehe nicht, zerstöre die vertrauensvollen Beziehungen nicht. Das sechste Gebot. Und das letzte, das, über das wir heute noch nachdenken werden. Das siebte. Nimm niemandem etwas weg. Ganaf heißt stehlen. Wir kennen das noch im charmanten Wort Ganove bei uns. Ganaf, einer, der stehlt und stiehlt. Allerdings eigentlich eher ein Täuscher, denn Ganaf heißt eigentlich täuschen oder entfernen. Und die meisten Ausleger sind sich sicher, dass es dabei nicht um das mühsam Ersparte oder damals vielleicht eine schön verzierte Kamelhaardecke ging, sondern dass eigentlich hier Menschenklau gemeint ist, den Diebstahl von Frauen und Männern. Somit ist das siebte Gebot als juristisches Gebot erstmal gemeint, wie auch das sechste, das Freiheitsberaubung unter Strafe stellt. Das sollst du nicht machen. Du darfst niemand anderem die Freiheit wegnehmen und auch niemand anderem das Leben wegnehmen, ihn also in die Sklaverei verkaufen. Wir denken an Josef und seine Brüder, die ja den etwas selbstgefälligen Visionär auch exportiert haben, ihm die Freiheit genommen haben, ihn weggeschafft haben. Nimm niemandem etwas weg, nicht einen Menschen und auch keinen persönlichen Besitz, denn das gehört auch zur Freiheit. Denn Sklaven dürfen nichts besitzen, das durften die Israeliten nicht, sondern nur die Freien haben Anspruch auf Besitz, auf Eigentum. Und das darf dann auch geschützt werden und wird auch ja geschützt durch das siebte Gebot. Wenn man heutzutage mal Berichte von Menschen liest, bei denen eingebrochen wurde und sie danach gefragt werden, was das größte Problem ist, ist es meist nicht der Verlust von Wertgegenständen oder Bargeld oder sonstigen, sondern dass sie das Gefühl der Sicherheit im eigenen Haus verloren haben. Hausfriedensbruch ist wirklich das größte Problem oftmals dabei. Der innere Friede und die Freiheit sind weggenommen, sich im eigenen Umfeld nicht mehr sicher zu fühlen, nicht mehr wahrgenommen zu werden als das, dass das ein sicherer Raum ist. Manchen fällt es sogar schwer, wieder Vertrauen zu anderen Menschen aufzubauen, weil man alle unter Generalverdacht steckt. Egal, wie viel Sicherheitsanlagen und Versicherungen und Sicherungskopien man anlegt, der Friede und die Freiheit ist weg. Und dann wird in manchen Filmen der Ganove, der Diebstahl noch als Kavaliersdelikt dargestellt. Vielleicht sogar manchmal als der Held, der anderen was wegnimmt, so auf Robin Hood-Manier, und es dafür, ja, vielleicht anderen gibt, aber manchmal auch selbst behält. Manchmal sogar als Gentleman im schicken Anzug. Und eigentlich doch eher eine Verharmlosung und unter Umständen vielleicht auch eine Hemmschwelle, die gesenkt wird und man denkt sich, naja, so schlimm kann es ja auch nicht sein. Nimm niemandem etwas weg. Aber auch wenn du noch nie was gestohlen hast von einem anderen, ihm etwas weggenommen hast, kommt es vielleicht doch vor, dass auch das für dich zutrifft und für mich auch. Wenn wir beispielsweise im Laden oder im Internet das tolle Schnäppchen, das T-Shirt für 2,99 sehen, dass wir bei vielen Dingen gar nicht lange rechnen brauchen, dass irgendwer viel zu wenig dafür bekommen hat, um seine Familie davon zu ernähren oder überhaupt leben zu können. Ein Schnäppchen in der Auslage kann auch das Leben, die Freiheit eines anderen Menschen, weit weg, ohne Frage, aber trotzdem ihm die Freiheit rauben, die Möglichkeit, ordentlich mit seiner Familie umzugehen. Somit ist auch dieses Gebot weitläufiger und betrifft uns, glaube ich, öfter, als wir es manchmal denken, dass wir ganz oft auf den Kosten anderer leben und ihnen etwas wegnehmen, ohne dass wir es direkt sehen, sondern dass das ja meist im Verborgenen bleibt, vielleicht durch den ein oder anderen Bericht zutage kommt, aber doch immer wieder passiert. Und darum lädt dieses Gebot uns ein, nicht nur dem Nachbarn oder in der Stadt jemandem was wegzunehmen, sondern uns mit allen unseren verfügbaren Mitteln dafür einzusetzen, die Strukturen, die auf dem Wegnehmen aufbauen, zu verändern und hoffentlich auch irgendwann beseitigen zu können. Und interessant ist ja auch, dass diejenigen, die anderen was wegnehmen, ganz oft ein Gefühl haben, dass ihnen was fehlt, dass sie denken, wir haben nicht genug, ich bräuchte noch mehr und deshalb habe ich auch das Recht, etwas anderen wegzunehmen. Das Problem ist aber, wenn man dann was genommen hat, ist das Gefühl nicht weg, sondern es ist kurze Zeit unterdrückt und kommt wieder hoch und muss wieder neu gestillt werden. Und da kommt die Grundlage der ganzen 10 Gebote, ja, das Angebot Gottes auch nochmal zum Tragen. Dass er nämlich sagt, all das ist doch nicht wichtig, sondern wichtig ist doch, dass es mich, Gott, gibt, der dich geschaffen hat und dass wir beide eine Beziehung haben. Deswegen bist du wertvoll. Nicht, was du hast, was du dir besorgen kannst oder kaufen kannst oder sonst wie, sondern ein freier Mensch, der geliebt ist, der einen Schöpfer hat, der dich annimmt und der dich entspannt und gelassen leben lässt, wenn du manche Dinge immer wieder mal überdenkst, vielleicht auch den ein oder anderen Fehler eingestehst, aber immer wieder versuchst, dem nachzueifern. Jesus fasst das so zusammen: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann werdet ihr alles, was ihr braucht, bekommen. Und mehr brauchen wir nicht. Das reicht aus.